Man kann ja mit der Wurzel 2 alles Mögliche aufführen, ohne dass man merkt, dass sie mit 1 inkommensurabel ist. Also man kann sie zum Beispiel beliebig weit entwickeln, ohne dass man einen Unterschied zu einer rationalen Zahl feststellen könnte, weil rationale Zahlen können ja auch nicht abbrechende Entwicklungen haben und sogar beliebig lange Perioden haben. Also wie soll man denn der einen unregelmäßigen Zahl ansehen, dass sie anders ist als die andere unregelmäßig entwickelte Zahl? Die Griechen haben also eine ganze Weile mit der Länge einer Diagonale des Einheitsquadrats oder der Höhe in einem entsprechenden Dreieck umgehen können, ohne dass sie mit dem Problem wirklich konfrontiert sein mussten. Zu der Frage, wie man jetzt wirklich draufgekommen ist, dass die Wurzel 2 zum Beispiel nicht als Bruchzahl darstellbar ist oder wie man überhaupt drauf gekommen ist, dass es irrational Zahlen gibt. Dazu gibt es einerseits die übliche Geschichtsschreibung, Geschichtsauffassung und andererseits gibt es die Auffassung von der Simone Weil, die ich hier auch vorstellen möchte. Ihre Auffassung, also vielleicht ein paar Worte zu ihr, sie ist Philosophin, hat aber auch Mathematik studiert und sie ist die Schwester des berühmten Mathematikers André Weil und sie vertritt eben eine abweichende Auffassung. Die übliche Auffassung und ihre Auffassung sind sich darin einig, dass die Inkommensurablen in gewisser Hinsicht geometrisch aufgekommen sind, entdeckt sind. Aber die übliche Vermutung sagt, dass das erste Bemerken der Irrationalität im Verfahren der Wechselwegnahme besteht. Das ist also so ein geometrisch-arithmetisches Verfahren, mit dem man eben so eine gemeinsame Einheit findet. Die Simone Weil dagegen siedelt die Entdeckung im Bereich zahlentheoretischer Überlegungen an, die nur ihren Ursprung in geometrischen Fragestellungen haben. Und für die übliche Sichtweise spricht, dass diese Irrationalitätsbeweise für so Zahlen wie Wurzel 2 und so weiter zuerst für verschiedene Zahlen jeweils einzeln geführt worden sind. Hätte man aber die Irrationalität auf arithmetischem Weg entdeckt, dann hätte man wohl gleich nach einem allgemeinen solchen Verfahren gesucht und nicht für jede Zahl einzeln sich das überlegt. Simone Weil entkräftet jetzt dieses Argument nicht, sondern sie macht Folgendes, sie führt starke Argumente auf der Gegenseite, also für ihre Auffassung an. Sie sagt, die Suche nach der mittleren Proportionalen, nach dem geometrischen Mittel, das war ein zentrales Anliegen für die Griechen. Also das ist einfach eine spezielle arithmetische Fragestellung, geben gewisse Zahlen, ich suche eine andere Zahl. Und das Anliegen war religiös, philosophisch, mathematisch, astronomisch in sehr vieler verschiedener Hinsicht interessant für die Griechen. Ebenso zentral war für die Griechen ein anderer Themenkomplex, nämlich der des Geraden und des Ungeraden. Das war auch aufgeladen mit vielen weltanschaulichen Ingredienzien. Und jetzt argumentiert sie, das zeigt sie sehr schön her, das kann ich jetzt nicht vorführen, aber sie zeigt das sehr schön, dass man, wenn man sowas, so ein Studium von mittleren Proportionalen verbindet mit einem Interesse an einem Geraden und Ungeraden, dann drängt sich ein Beweis dafür, dass Wurzel 2 irrational ist, einfach förmlich auf. Es gibt noch eine, also das wäre dann ein Beweis auf arithmetischem Weg, nicht wie die übliche Auffassung behauptet, aufgrund einer geometrischen Verfahrens. Eine weitere Uneinigkeit zwischen dieser üblichen Geschichtsschreibung und der Auffassung, die sie vertritt, besteht darin, was die Krise ausmacht, man nennt das die sogenannte antike Grundlagenkrise ausmacht, die den Untergang der Pythagoreer bewirkt hat. Die übliche Geschichtsschreibung sagt, Schuld dran ist die Entdeckung der Inkommensurablen, weil das nämlich die Feststellung ist, dass doch nicht alles Zahl ist, wie die Pythagoreer behauptet hatten. Dazu sagt Simone Weil schlicht, das ist ein Unsinn. Die Pythagoreer sind nämlich einfach deswegen untergegangen, weil sie erschlagen worden sind und das deswegen, weil für die Uneingeweihten und gerade nicht für die Pythagoreer die Kenntnis der Inkommensurablen eine Überforderung war. Das ist sozusagen an die Öffentlichkeit gekommen und die hat das nicht verkraftet und hat dafür die Pythagoreer gestraft, nach ihrer Auffassung. Die Pythagoreer selbst haben nach der Ansicht Simone Weils von der Existenz dieser Irrationalzahlen nicht nur schon längst gewusst, sondern sie müssen eigentlich diese Zahlen sogar begeistert aufgenommen haben, weil die Auffassung, die pythagoreische Auffassung, dass alles Zahl ist, ist doch eigentlich einmal, wenn man so anschaut, kommt einem nach einer Dummheit vor, weil ja ganz offensichtlich nicht alles Zahl ist. Wenn sich also eine Sache findet, von der man auch sagen würde, sie ist nicht Zahl, und es stellt sich im Nachhinein heraus, sie ist doch Zahl, Da müsste man sich doch eigentlich eher freuen, als dass man das als den Untergang der Mathematik ansieht. In dem Zusammenhang weist sie übrigens auch darauf hin, dass das ja auch die Reaktionen ist, dass man, die man bei Leuten beobachtet, die Mathematik lernen. Die glauben ja auch, dass sie eine Lösung und nicht ein Problem gefunden haben, wenn sie eine Wurzel als Lösung einer quadratischen Gleichung anschreiben. Jetzt aber zur nächsten Zahlbereichserweiterung. Von der Menge der reellen Zahlen, die sich also aus den rationalen und den irrationalen Zahlen zusammensetzt, zur Menge der komplexen Zahlen. Innerhalb der reellen Zahlen ist es so, dass man Wurzeln aus negativen Zahlen nicht ziehen kann. Das heißt insbesondere auch, dass nicht jede quadratische Gleichung, also jede Gleichung zweiten Grades, eine Lösung in den reellen Zahlen hat. Wenn man aber einen Zahlbereich sucht, in dem das schon der Fall ist, dann ist der passende Zahlbereich, Zahlkörper, die Menge der Körper der komplexen Zahlen. Weil ich auch am Rande anmerken möchte, dass historisch gesehen die komplexen Zahlen nicht als Lösungen der Gleichungen zweiten Grades aufgetreten sind, sondern als Lösungen der Gleichungen vierten Grades. Es gibt dann noch weitere Erweiterungen, also auf noch allgemeiner Zahlenkörper, etwa auf die Menge der Quaternionen. Zu denen möchte ich aber jetzt nicht hier anführen. Eine Abschlussbemerkung zu den Zahlbereichen erlaube ich mir noch. Dazu lese ich nochmal ein Stück aus dem Zahlteufelbuch vor. Da sagt der Zahlteufel zu dem Robert: Übrigens geht das auch umgekehrt. Umgekehrt? Was heißt umgekehrt? Tja, Robert, jetzt grinste der Alte wieder. Es gibt eben nicht nur unendlich große, sondern auch unendlich kleine Zahlen. Und zwar unendlich viele. Bei diesen Worten ließ der Kerl seinen Spazierstock vor Roberts Gesicht herumschwirren wie einen Propeller. Da wird einem ja schwindlig, dachte Robert. Ja, und tatsächlich muss man dem Robert auch hier wieder mit seinem Gefühl mehr Recht geben, als es der Autor in der Folge tut. Hier ist von unendlich kleinen Zahlen die Rede. Gemeint ist nichts anderes, als dass man Intervalle in immer noch kleinere Intervalle zerlegen kann. Auf diese Weise stößt man aber parallel zu dem, was wir schon über das Unendliche vorhin gehört haben, nicht auf unendlich kleine Zahlen, weil alle die Zahlen, auf die man auf diese Weise stößt, sind immer noch endliche Zahlen. In der Geschichte der Analysis, also zu Zeiten der Entwicklung der Differential- und Integralrechnung, hat man sich große Mühe gegeben, die Redeweise von dem unendlich Kleinen, das sich dort irgendwie auch aufgedrängt hat, zu eliminieren zugunsten von einem Apparat, der in anderer Weise schon zur Verfügung gestanden ist bzw. entwickelt werden musste. Allerdings muss man dazu sagen, in einem nächsten Schritt kann man dem Zahlteufel, wenn man möchte, dann doch wieder recht geben, weil die sogenannte Non-Standard-Analysis hat das unendlich Kleine wieder in die Analysis zurückgebracht. Aber das ist erstens einmal nicht die gängige Theorie, die heute in der Mathematik zugrunde gelegt wird. Und zweitens ist es eindeutig nicht das, was der Zahlteufel dem kleinen Robert hier gerade erklären wollte.
Thank you.
Was ich jetzt erzählt habe, das war eigentlich schon mathematisch genug. Wie kann ich denn jetzt noch für den jetzt folgenden dritten Teil ankündigen, dass jetzt eigentlich erst, wie ich anfangs gesagt habe, die Mathematik kommt? Ja, tatsächlich ist es so, dass für die Mathematik oder für viele Mathematiker das, was ich im vorigen Abschnitt erzählt habe, nicht mathematisch genug ist. Ich habe Ihnen ja unter anderem verschwiegen, wie man jetzt wirklich die reellen Zahlen gewinnt aus den rationalen Zahlen. Ich habe gesagt, es gibt die rationalen Zahlen, die sind offenbar nicht genug und man erweitert sie jetzt und bekommt dann schließlich die reellen Zahlen. Aber wie muss man sie erweitern? Um was muss man sie erweitern, damit man die reellen Zahlen bekommt? Es reicht nicht, dass man einfach nur die Wurzeln dazu gibt, also Wurzel 2 zum Beispiel, Wurzel 3 und so weiter. Denn dann gibt es noch solche Zahlen wie Pi, die erreicht man auf diese Weise auch nicht. Also welche Zahlen muss man denn dazugeben? Das ist die eine Sache, die ich Ihnen verschwiegen habe, und zum anderen kommt auch noch ein grundlegendes Bedürfnis dazu, ein Bedürfnis der Mathematiker, das sich Ende des 19. Jahrhunderts herauskristallisiert hat, nämlich, dass sie die Mathematik auf möglichst einfachen, präzisen Grundlagen aufbauen wollten. Und in dieser Situation mit diesem doppelten Interesse, einerseits die reellen Zahlen erfassen zu können, andererseits die Grundlagen möglichst deutlich darzustellen, hat Richard Dedekind seinen Aufsatz »Was sind und was sollen die Zahlen?« verfasst. Im Vorwort zur ersten Auflage schreibt er: »Was beweisbar ist, soll in der Wissenschaft nicht ohne Beweis geglaubt werden. So einleuchtend diese Forderung erscheint, so ist sie doch, wie ich glaube, selbst bei der Begründung der einfachsten Wissenschaft, nämlich desjenigen Teiles der Logik, welcher die Lehre von den Zahlen behandelt, auch nach den neuesten Darstellungen noch keinesfalls als erfüllt anzusehen. Indem ich die Arithmetik, Algebra, Analysis nur einen Teil der Logik nenne, spreche ich schon aus, dass ich den Zahlbegriff für gänzlich unabhängig von den Vorstellungen oder Anschauungen des Raumes und der Zeit, dass ich ihn vielmehr für einen unmittelbaren Ausfluss der reinen Denkgesetze halte.« Also das ist der Anfang der Formulierung eines Programms, das darin bestehen wird, die Mathematik anschauungsfrei zu machen und rein auf einfachen Gesetzen, logischen oder auch mathematischen Gesetzen zu gründen. Dedekind schreibt dann etwas weiter unten: »Diese Schrift kann jeder verstehen, welcher das besitzt, was man den gesunden Menschenverstand nennt. Philosophische oder mathematische Schulkenntnisse sind dazu nicht im geringsten erforderlich. Aber ich weiß sehr wohl, dass gar mancher in den schattenhaften Gestalten, die ich ihm vorführe, seine Zahlen, die ihn als treue und vertraute Freunde durch das ganze Leben begleitet haben, kaum wiedererkennen mag. Er wird durch die lange, der Beschaffenheit unseres Treppenverstandes entsprechende Reihe von einfachen Schlüssen, durch die nüchterne Zergliederung der Gedankenreihe, auf denen die Gesetze der Zahlen beruhen, abgeschreckt und ungeduldig darüber werden, Beweise für Wahrheiten verfolgen zu sollen, die ihm nach seiner vermeintlichen inneren Anschauung von vornherein einleuchtend und gewiss erscheinen. Ich erblicke dagegen gerade in der Möglichkeit, solche Wahrheiten auf andere, einfachere zurückzuführen, mag die Reihe der Schlüsse noch so lang und scheinbar künstlich sein, einen überzeugenden Beweis dafür, dass ihr Besitz oder der Glaube an sie niemals unmittelbar durch innere Anschauung gegeben, sondern immer nur durch eine mehr oder weniger vollständige Wiederholung der einzelnen Schlüsse erworben ist.« Also hier ein ganz kräftiges Plädoyer dafür, die Anschauung aus der Mathematik zu eliminieren und sie auf einfache Denkgesetze zurückzuführen. Der Haken an der Sache ist, wie hier Dedekind formuliert, dass es einem passieren kann, dass man diese Zahlen gar nicht mehr als Zahlen wiedererkennt, als seine Zahlen, als die Zahlen, mit denen man im alltäglichen Umgang vertraut ist, wiedererkennt. Wie schaut jetzt die Konstruktion, sagen wir mal, der reellen Zahlen aus? Man kann ja die Menge der rationalen Zahlen, die Menge der Brüche, die wir schon kennen, sagen wir einteilen in zwei Klassen von folgender Art, nämlich diejenigen, für die gilt, dass das Quadrat der Zahl größer als 2 ist und die anderen Zahlen, deren Quadrat kleiner als 2 ist. Auf diese Weise zerfallen die rationalen Zahlen in zwei Klassen, die einen, deren Quadrat kleiner ist und die anderen, deren Quadrat größer als 2 ist. Und jetzt ist der Kunstgriff, den Dedekind vornimmt, folgender. Er sagt, diese Klasseneinteilung, die ich damit erhalten habe, das nenne ich jetzt die reelle Zahl, in diesem Fall Wurzel 2. Ich glaube, an dem Beispiel wird schon deutlich, was das heißt, die Zahlen nicht mehr wiederzuerkennen. Wurzel 2 ist eine Zahl, die uns vertraut ist, aber dass das das gleiche sein soll wie die Einteilung der reellen Zahlen in zwei Klassen mit einer gewissen Eigenschaft, also dass eine Zahl gleich einer Klasse oder einer Einteilung ist, das ist etwas, was sehr gewöhnungsbedürftig ist. Dedekind meint also, wie wir gerade gehört haben, wir sollen uns davon nicht stören lassen, dass die Zahlen in den Mathematikbüchern, in den Büchern zur Grundlegung der Mathematik nicht wiederzuerkennen sind für uns. Wittgenstein hat da Einwände dagegen. Die Einwände schauen so aus, dass er argumentiert, wenn wir behaupten, wir gewinnen Sicherheit dadurch, dass wir die Mathematik auf solche einfachen Denkgesetze gründen, dann sollten wir uns doch anschauen, wie wir diese Sicherheit gewinnen. Wie wir denn einsehen, ob ein Satz, der in so einem Buch wie dem von Dedekind steht, eine Konstruktion wie die der sogenannten Dedekindschen Schnitte, die ich Ihnen vorhin erklärt habe, wie wir denn zu der Einsicht kommen, dass ein Satz, eine Feststellung in so einem Buch richtig ist? Und Wittgenstein meint, wir brauchen immer schon unser Verständnis von Zahlen, unser alltägliches Verständnis von Zahlen, wie wir es aus dem Umgang mit Telefonnummern, mit Rechnungen an der Supermarktkasse, mit dem Umgang von Äpfeln und Birnen, Nüssen und dergleichen kennen. Hätten wir dieses nicht, dieses Wissen, so würden wir nicht verstehen, was in diesen Büchern überhaupt steht. Das heißt aber, der Glaube, dass diese Bücher uns irgendeine Sicherheit geben können, die wir ohne sie nicht hätten, ist eine Illusion, weil wir Messendes und Zumessendes, Maßstab und das, was gemessen werden soll, verwechseln. Unsere Sicherheit, unser Urteil darüber, ob ein Satz in diesem Buch legitimiert ist, erwächst aus unserem normalen Umgang mit Zahlen und nicht umgekehrt. Nicht, was in dem Buch steht, gibt uns Sicherheit im Umgang mit Zahlen. Wittgenstein setzt also auf diese Weise den alltäglichen Umgang, die alltägliche Praxis des Rechnens wieder in ihr Recht. Also nicht nur die Mathematikbücher, nicht nur die formalen Grundlegungsversuche können beanspruchen, der primäre Ort von Mathematik zu sein, sondern auch und sogar vorrangig unsere Alltagswelt ist das. Dann gibt es noch einen dritten Schauplatz, an dem sich traditionellerweise Mathematik, insbesondere der Umgang mit Zahlen, findet. Und das ist die Mystik, die Zahlenmystik. Eine zahlenmystische Betrachtungsweise geht einfach davon aus, dass die Zahlen über ihren Rechenwert hinaus noch eine Bedeutung haben. Oft wird da Zahlentheorie ins Spiel gebracht. Dieses über den Rechenwert hinaus eine Bedeutung haben soll aber jetzt nicht heißen, dass hier eine Komponente von Irrationalität ins Spiel kommen muss. Also oft ist es so, dass man der Mystik unterstellt, dass sie die Ratio ausklammert. Es gibt aber tatsächlich verschiedene religiös-philosophische Strömungen wie die christliche Gnosis und die arabische Philosophie, die nicht auf so einem kontemplativen Umgang mit Zahlen allein beruhen, sondern die theoretisch anspruchsvolle Konzeptionen zugrunde liegen haben. In der Antike ist die Zahlenmystik vom wissenschaftlichen Umgang mit Zahlen kaum zu trennen gewesen. Also etwa bei den Pythagoreern, von denen heute schon die Rede war, ist auch der Bau der Welt und die Harmonien in der Musik Gesetzmäßigkeiten unterworfen. Aber auch noch zum Beispiel Johannes Kepler gibt eine Erklärung für die Form der Planetenbahnen, die ganz in dieser Tradition steht. Ein sicher zentraler Ort in diesem Zusammenhang für die Zahlen ist die Kabbala in der jüdischen Philosophie. Die ist unter anderem von Gershom Scholem auf wissenschaftliche Weise aufgearbeitet und untersucht worden. In deren Zentrum steht die Lehre von den Sephirot, den 10 Potenzen, in denen sich die wirkende Gottheit konstituiert, schreibt Scholem. Diesem Sephirot wird eine lange Liste von Beschreibungen zugesprochen, wie zum Beispiel die 10 Throne, auf denen Gott die Völker richtet, die 10 Zwecke, nach denen alles Verlangen trägt, die aber nur die Gerechten erreichen, die 10 Lichter, die alle Intelligenzen erleuchten, aber eben auch die 10 Zahlen, Maße und Gewichte, durch die alles gezählt, gewogen und gemessen wird. Die Sephirot heißen entsprechend auch die 10 Urzahlen. Und die werden zwar jetzt wirklich als so metaphysische Weltprinzipien verstanden, aber sie haben erstens überhaupt nichts Irrationales, also im Sinne von jetzt der Ratio nicht unterworfenes. Und außerdem verbindet sie mit der Neuzeit oder mit jemandem, der die Neuzeit sehr stark geprägt hat, nämlich mit Descartes, eine Idee, die man fast eine positivistische Idee nennen könnte, nämlich die Idee einer Weltbeschreibung, die auf Kombinatorik beruht. Also Descartes wollte ja in seiner frühen Phase alle Sicherheit auf das Messen und Kombinieren von Grundgrößen zurückführen. Und da nützt er die Zahl als Fassung einer Quantität sowie zur Beschreibung von solchen Kombinationsmöglichkeiten. Und das ist etwas, was man eben auch schon in der Kabbala findet. Es gibt aber auch sogar handgreiflichere Zusammenhänge. Also es dürfte ideengeschichtliche Zusammenhänge geben zwischen Kabbala und dem Umfeld von Descartes, nämlich bildliche Darstellungen der Sephirot, dieser 10 Urzahlen, findet man häufig in der Gestalt eines Baumes vor und die weisen starke Ähnlichkeiten mit den Kategorien bei Raimund Lullus auf. Descartes grenzt sich jetzt zwar von Lullus ab, aber diese Idee der Kombination auf einfachen Grundgrößen, die übernimmt er ganz eindeutig von ihm. Und so kann man also sagen, dass es sich auch bei den in Zahlenmystik um rationale Konstruktionen handeln kann, sieht man auch daran, auf welche Weise sie mit Theorien wechselwirken, die sich ganz eindeutig zu einem Konzept von Rationalität bekennen. Damit bin ich am Ende der Sendung und danke Ihnen fürs Zuhören.
Sie sind das Einzige.